Wenn ich dann so bereichsübergreifende Projekte habe mit Finance, IT, Einkauf und HR, das sind komplett unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Kompetenzen unserer Matrix. Und die braucht es aber auch für ein erfolgreiches Projekt. Und da sind wir, denke ich, dann auch schon bei der größten Schwäche, dass eben genau das heute nicht passiert. Wir tendieren dazu, nach Sympathie dann auch teilweise auszuwählen und ja Minimis dann zu suchen, ja, die dann in den Projekten arbeiten. Und das führt eben dazu, dass ich viele Kompetenzfelder gar nicht abgedeckt habe und damit auch wichtige Aufgaben für den Change nicht erledigt bekomme.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Change für viele Unternehmen ist das heute Dauerzustand. Und doch, Veränderung bleibt oft anstrengend, unübersichtlich und emotional herausfordernd. Strategien scheitern, Mitarbeitende sind verunsichert, Führungskräfte überfordert. Genau hier setzt das Buch Der Wandel, Change ist auch nur ein Projekt an. Statt trockener Fachliteratur wählen die drei Autorinnen einen ganz anderen Weg. Sie kombinieren eine fesselnde Romanhandlung mit fundierter Analyse und echten Stimmen aus der Praxis. Im Zentrum steht dabei das magische Change-Dreieck, bestehend aus Projektmanagement, Führung und Powerskills. Ihre These, Change ist auch nur ein Projekt, aber eben eines mit ganz besonderen Anforderungen. Ich freue mich sehr, heute zwei der drei Autoren und Autorinnen bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen, Michaela Flick und Carsten Mende. Gemeinsam sprechen wir darüber, warum Veränderung oft so schwer fällt, wie man sie klüger gestaltet und warum es sich lohnt, Change endlich als Projekt ernst zu nehmen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute Zeit habt.
Hallo Tina.
Hallo Tina, danke für die Einladung nochmal.
Fangen wir mal an mit der Entstehung des Buches. Wie war denn der Auslöser für dieses, ja, nicht gerade gewöhnliche Buchkonzept, also eine Mischung aus Roman, Theorie und Interviews? Wie kam es dazu?
Naja, ist relativ ganz einfach. Dieses ganze Fachbuch und noch ein Fachbuch und noch eine Methode, das ist weder die Sache von Carsten noch von Matthias und mir. Und uns war relativ schnell klar, das muss ein bisschen pfiffiger, das muss ein bisschen anders daherkommen. Also der Roman steht im Vordergrund, aber dann schauen wir einfach durch unterschiedliche Brillen, jeweils natürlich durch eine Ecke unseres magischen Change-Dreiecks, also die Brille Projektmanagement, Führung, Power Skills. Dann kommt der Change Gamer zu Wort, der aus dem Nähkästchen plaudert mit ganz tollen Beispielen. Und abgerundet wird es durch Interviews mit unglaublich spannenden, tollen Menschen, die wir geführt haben und denen wir alle möglichen Fragen zum Thema Change stellen dürften, die auch aus unterschiedlichen Branchen, Bereichen, Hierarchieebenen kommen. Und wie ich finde, das alles nochmal richtig schön abrunden. Und ich glaube auch für die Leserinnen und Leser cool ist, einfach mal zu sehen, wie laufen denn so Change-Projekte bei anderen Unternehmen ab? Was gibt's da Schönes und Interessantes zu erfahren, um auch oft so, oh ja, das ist ja auch wie bei uns. Mhm. Ne, so sich nickend wiederzufinden.
Ja, ich fand die Mischung auch sehr, sehr gut, weil man eben sowohl dieses Begleiten dieser Romanfiguren hat und dann eben aber auch noch eine Einordnung hat und dann eben nochmal die verschiedenen Stimmen zu den einzelnen Projekten, die Menschen dort erlebt haben. Was war denn der Grund, warum ihr sagt, okay, wir wollen eine Geschichte erzählen? Also was kann eine fiktive Geschichte leisten, auch was klassische Fachliteratur hier vielleicht nicht kann?
Also mir ging es immer so mit Fachliteratur und das ist dann auch der Punkt, der uns bewogen hat, der mich auch bewogen hat, dass wir den Weg Richtung Roman gehen, ist, klassische Fachliteratur setzt voraus, dass jemand teilweise extrem tief eintauchen muss in die Materie und die dann aber für andere übersetzt. Das bedeutet, ich habe einen oder vielleicht zwei im Unternehmen, die beschäftigen sich mit dem Thema und die müssen dann aber erstmal auch die Ressourcen haben, diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Mhm. Und die Bereitschaft muss überhaupt auch vorhanden sein, da, dass jetzt jemand aus dem HR-Bereich in den Vertrieb sonst irgendwo hingeht und dort auch übersetzen darf. Ja, das kommt ja, ja, bei einer entsprechenden Silo-Struktur dann nochmal dazu. Mhm. Und deswegen, an dieser Übersetzung fehlt es oftmals in Unternehmen. Ja, auch wenn man, wie vorher gesagt, Kotter und Co. zitiert. Ja, es ist trotzdem noch keine Übersetzung. Was bedeutet das für uns? Ja, und unser Buch leistet deswegen, weil wir ja gesagt haben, wir möchten für die breite Masse zugänglich sein, konsequenterweise schon direkt diese Übersetzung. Und naja, eine Erzählung funktioniert, ich denke, das sieht man seit über 2000 Jahren, genauso wie Gleichnisse damals, ja, funktioniert einfach deutlich besser als ein formaler Text.
Ja, weil es halt in den Kontext auch schon bezogen ist. Die Theorie quasi findet in der Praxis Anwendung in dem Roman und man muss es nicht, also nachlesen der Theorie erstmal für sich irgendwie übersetzen, sondern man hat es von euch schon übersetzt bekommen. Das heißt, es ist für jeden leicht zugänglich.
Und jede Ähnlichkeit ist natürlich absolut nicht zufällig. Das heißt, diese ganzen Erlebnisse, die wir auch mitbringen, da war es einfach ein leichtes, das auch entsprechend in eine Story zu packen. Wie aus dem wirklichen Leben. Ja. Abgesehen davon, dass es auch unglaublich viel Spaß macht, sich wirklich diese Romanhandlung zu überlegen, in diese Romanform zu denken und dann, weil zu jedem Kapitel haben wir im Nachgang ja die fachliche Draufsicht, doch den ein oder anderen Impuls zu geben, aber ganz, ganz wichtig eben ohne vorgefertigtes und so und so und so müsst ihr das machen oder so und so und so muss es sein, sondern einfach, hey, und jetzt macht euer eigenes Ding draus. Überlegt selber mal. Denn da kommen die Geschichten auch wieder als Übersetzungspunkt mit rein. Ich glaube, jeder, der das liest, hat an der einen oder anderen Stelle, ach Mensch, stimmt, sowas Ähnliches hatten wir doch auch. Oder, das erinnert mich an. Und das ist dann der Moment, wo das Kopfkino losgeht. Und das ist einfach das, was wir auch erreichen wollen.
Zumal man sich das ja natürlich auch viel besser merken kann, wenn es in der Geschichte verpackt ist. Ja? Also das ist ja einfach, unser Gehirn kann ja Storytelling einfach besser sich merken, als jetzt irgendwie.
Richtig.
Und uns Autoren ging es und Autorinnen ging es ja auch so. Tatsächlich ist ja die Geschichte und die Schwerpunkte, die wir gesetzt haben, kamen dann auch durch Aha-Momente, wo man dann so ein Beispiel aus der Praxis eingeworfen hat und die anderen beiden dann auch nur gesagt haben, oh mein Gott, war das bei euch auch so, ja? Ja, nee, wie könnte man das besser machen? Ja? Also tatsächlich, dass wir statt dieser Gießkanne einfach nur Fachwissen drüber kippen, gesagt haben, hey, wo haben wir die größte Trefferwahrscheinlichkeit, dass das auch die Lebens- und Arbeitsrealität unserer Leser abbildet. Ja.
Da können wir gleich jetzt mal reingehen in die einzelnen Romanfiguren. Ihr habt ja ein paar feste Romanfiguren, die sich durch die Story ziehen. Wie spiegeln die eben die Erlebnisse da, die reale Situation wieder?
Naja, lustigerweise haben wir das so ein bisschen unterteilt. Zum einen haben wir die Story, es geht um ein Maschinenbauunternehmen, ne, kleines mittelständisches Unternehmen, wo jetzt nicht ganz freiwillig ein Generationswechsel zustande gekommen ist, der Juniorchef übernehmen musste. Und allein das ist natürlich schon eine Situation, die immer mehr Unternehmen auch in Deutschland haben. Ne? So das Thema Nachfolge, wie geht's weiter? Mit unterschiedlichen Generationen kommt eine unterschiedliche Denke, unterschiedliches Wissen, andere Vorgehensweisen, andere Persönlichkeiten. Von daher hatten wir auf jeden Fall schon mal diesen Kontext. Maschinenbau deshalb, gut, Carsten und ich kommen aus dem Automotive, der Matthias noch mal ein bisschen aus anderen Branchen und da haben wir einfach gedacht, so Maschinenbau, das ist so ein bisschen das, was ganz gut passt, auch vor dem Hintergrund der Unternehmen in Deutschland. Und dann haben wir neben diesem Juniorchef einfach auch noch andere exemplarische Figuren uns überlegt aus unterschiedlichen Bereichen, aus dem Bereich Projektleitung, aus dem Bereich Produktion, Werkzeugbau, auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, einfach um auch unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Altersgruppen, demzufolge auch wieder ein bisschen Generationen, ohne das aber zu groß aufzuhängen. Und dann haben wir einfach diese Personen für uns tatsächlich zum Leben erweckt. Haben uns tatsächlich für jede dieser Personen tatsächlich ganz klassisch mit Persona-Entwicklung überlegt, wie können die ticken, was können die wollen, privat, beruflich. Ja, und dann haben wir die ganze Geschichte halt in diesen Kontext gepackt. Und die Situation, in dem sich dieses Maschinenbauunternehmen befindet, ist eben nicht nur dieses, der Junior muss jetzt übernehmen, nachdem es den Senior nicht mehr gibt, sondern eben auch vor dem Hintergrund, da gab es eine Corona-Pandemie, die Wirtschaftslage ist übel. Und im Grunde ahnten wir, glaube ich, als wir angefangen haben zu schreiben, noch gar nicht, wie wirklichkeitsnah unsere ganze Story mit dieser ganzen Wirtschaftslage da noch werden wird. Ich glaube, das haben selbst wir drei nicht geahnt. Aber das war so ein bisschen, ja, das Setting. Und dann haben wir natürlich auch noch so ein bisschen fachlich das betrachtet.
Ja, also ich fand es sehr eingängig. Also man konnte es gut nachvollziehen und ich habe tatsächlich auch Wiedererkennungsmomente, genau. Sehr schön. Über Change Management gibt's ja viele Bücher, viel Literatur. Ihr habt es aber ganz besonders genannt, eben Change ist auch nur ein Projekt. Warum war es euch so wichtig, diesen Zusammenhang wirklich in den Vordergrund zu stellen?
Es ist natürlich durchaus erstmal so ein bisschen provokant, aber uns dreien, die wir passionierte Projektmanager sind und Projektmenschen in der Leitung, in der Mitarbeit, in der Begleitung von Projekten, uns wurde sofort klar und war es von Anfang an, das Ganze, was wir als projektleitende Mitarbeiter, wie auch immer, haben und brauchen als Skills, also die Fähigkeit, mit den Menschen zu arbeiten, sich auf was Neues einzulassen, zu führen, zu planen, ein bisschen mit Hirn an die Sache dran zu gehen, GMV, gesunder Menschenverstand. Das sind alles Dinge, die ganz, ganz wichtig eben auch bei Change-Vorhaben sind. Also das bedeutet, das, was die Leute, die mit Projekten eh schon zu tun haben, die ganze Zeit schon stemmen und mit dem sie zu tun haben, sich damit auseinandersetzen, das leistet sowieso schon wahnsinnig gute Dienste im Change. Also dieses, es braucht gar nicht jetzt komplett was völlig Neues oder eine ganz neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, was sich jetzt auf einmal Change nennt, sondern Leute, besinnt euch doch mal auf das, was ihr sowieso schon könnt und macht, hoffentlich. Und dann klappt's auch irgendwie mit dem Change. Und dann ist einfach dieser, ja, bisschen rotzige, bisschen provokante Untertitel entstanden.
Ja, und zwar würde ich gerne diesen Punkt mit der Provokation nochmal aufnehmen, dass in diesem ganzen Thema Change auch drin steckt, oder in unserem Ansatz, Change ist auch nur ein Projekt, steckt eigentlich auch mit drin, Leute, macht auch das, was ihr könnt und wirklich nur das, weil, also ich kann jetzt für den HR-Bereich sprechen und habe da einfach schon zu viele Initiativen gesehen, die
Projektmanagement ist die Basis und dann baut man da noch ein paar Sachen drauf, um eben die besonderen Anforderungen von Change sozusagen einzutüten. Ja, aber genau. Ihr wollt mit dem Titel eben quasi sagen, back to the roots, konzentriert euch wieder auf das Wesentliche, nämlich dass Change ein Projekt ist im Grunde.
Vor allem aber auch dieses, keine Angst vor Change, weil das, was es braucht, um so ein Change-Vorhaben zu stemmen, das habt ihr großteils schon. Ihr wisst schon wahnsinnig viel. Also vorausgesetzt, eure Projekte laufen jetzt schon ganz gut. Ne? Das möchte ich jetzt mal als gegeben voraussetzen.
Klar.
Aber wenn das schon funktioniert, dann wird das auch mit dem Change funktionieren. Weil viele denken ja, um Gottes Willen, jetzt muss ich mir auch noch ganz neue Dinge drauf schaffen. Nein, das ist keine Raketentechnik. Auch wenn es vielleicht ein Projekt zum Thema Raketentechnik ist. Aber dieses Change an sich geht da beherzt dran. Ja. Habt einfach auf dem Schirm, was ihr jetzt schon in euren Projekten richtig macht. Geht menschenzentriert an die ganze Sache dran und dann wird das mit dem Change auch.
Mhm. Gibt es denn eine Szene, die euch da besonders berührt oder oft zu Diskussionen anregt, die ihr jetzt im Buch da niedergeschrieben habt? Vielleicht könnt ihr einen Moment nochmal rausnehmen aus dem Roman, wo ihr sagt, das ist wirklich was, das ist ein Klassiker oder da haben euch viele Leute drauf angesprochen. Nur, dass wir nochmal ein bisschen Gefühl kriegen für euren Roman.
Ich glaube, der Einstieg, den wir gewählt haben mit der Mitarbeiterbefragung, das war so dieser Aha-Effekt. Bei uns stand damals dann auch gerade eine Mitarbeiterbefragung mal wieder an. Und das war der Punkt, wo wir alle das gleiche Gefühl hatten. und dann gesagt haben, ja, da sind wir auch ganz nah bei unserer Thematik Projektmanagement, weil ich meine, wer würde ein Projekt tatsächlich starten ohne Umfeldanalyse und ohne dann auch die Erkenntnisse zu verwenden, ja? Und genau das ist, was ja bei einer Mitarbeiterbefragung so oft passiert. Wir stellen einen riesen Blumenstrauß an Fragen in einer unfassbaren Detailtiefe, die da ausgewertet werden kann. Und es passiert nichts. Ja? Es passiert einfach nichts, ja. Und man wundert sich, wieso im nächsten Jahr die Beteiligungsquote runtergeht. Mhm. Ja, und das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Ja, und das war einfach so der perfekte Einstieg für uns irgendwo, dass wir gesagt haben, ja, daran müssen wir es entlanghangeln, weil das ist so diese Erwartung der, jetzt mal überspitzt, der Geschäftsführung, öffnet euer Herz, ja, und sagt mir, wie toll hier alles ist, ja, und die Realität die bei den Mitarbeitenden ankommt, mhm. Ja.
Ja, zumal, wenn dann eben nichts passiert oder nichts umgesetzt wird oder zu wenig umgesetzt wird, ist es halt dann auch einfach erzeugt Frust und auch Bedeutungslosigkeit, ja, dieser Sache. Genau, als ob das ja eben nur was ist, was man halt so macht, mhm. Ja, oder eigentlich im Grunde will man ja eigentlich nur hören, alles ist super.
Ja, und alle Jahre wieder und, das Gleiche, ne, so ein bisschen Dinner for One.
Genau. Wobei Dinner for One halt noch
lustig ist.
Komödienhafte Züge hat, im Gegensatz zu der Mitarbeiterbefragung. Genau, aber ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, genau. Und darüber geht's halt, dass eben die Geschäftsführung auch hier eben nicht wirklich dann die richtigen Schlüsse daraus zieht oder die richtigen Maßnahmen daraus zieht zunächst mal. Ne? Also, sondern eher sozusagen sauer ist, dass das nicht so positiv, das einerseits zu plakativ ist und einerseits aber auch dann wieder zu kritisch, ne? Ja. Also das Ergebnis gefällt nicht sozusagen. Ja, genau. Ihr führt da ja das magische Dreieck mit den drei Bereichen Projektmanagement, Führung und Power Skills ein. Was macht diese Kombination so wirkungsvoll? Wir haben ja schon gesagt, also ganz viel ist Projektmanagement, aber eben nicht nur. Und da habt ihr dieses Dreieck sozusagen umfunktioniert, das klassische Projektmanagement-Dreieck, auf Change. Also erklärt das doch mal bitte kurz.
Naja, wir haben zum einen, wie gesagt, Projektmanagement, weil das einfach ganz, ganz viel in sich vereint. Also vor allem auch natürlich sehr viele Methoden, aber eben da auch schon in Richtung menschenzentriertes Vorgehen. Und dafür sind natürlich ganz, ganz wichtig die Power Skills. Ne? Wer mich kennt, weiß, ich mag den Begriff Soft Skills nicht, weil das so nach Larifari klingt. Power Skills finde ich super. Und meine beiden Co-Autoren, meine Jungs, finden das auch gut. Und das sind einfach auch so wichtige Fähigkeiten, Fertigkeiten, die einfach nötig sind, wenn man mit Menschen zu tun hat. Und nicht nur in Projekten, sondern gerade auch, wenn es um Veränderungen jedweder Art geht, fällt einfach alles mit dem Menschen. Und deswegen haben wir gesagt, also dieses Dreieck ist enorm wichtig. Und tatsächlich Nummer 3, Führung. Egal, wie wir Führung für uns jetzt interpretieren, definieren, ob die dienende Führung oder tatsächlich einer geht voran und die anderen folgen, aber ohne Führung funktioniert es eben auch nicht. Aber da kann man halt viel richtig machen. Da kann man durchaus auch an der einen oder anderen Stelle nochmal wichtige Impulse setzen. Und wir haben für uns halt einfach diese Mischung als sehr zielführend empfunden. Aber Carsten ergänzt sicherlich gerne noch.
Jetzt haben wir dieses Dreieck verstanden. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die Praxis werfen, du hast ja vorhin schon ein bisschen was erzählt, warum es oft nicht funktioniert mit dem Change, weil die Leute eben Projektmanagement völlig außen vorlassen. Wo sind denn die größten Schwächen in der Praxis, die eben nicht auf dieses Dreieck einzahlen wohl?
Als wir uns das Kompetenzmodell, das ja diesem Buch zugrunde liegt, überlegt haben und erarbeitet haben, waren es eigentlich recht schnell klar, die drei Felder, diese drei Disziplinen, die müssen auf jeden Fall zusammenwirken. Und dass jede einzelne der Komponenten, Kompetenzen, sorry, die da drin sind, auch gleichgewichtet sind. Und das ist, glaube ich, die besondere Herausforderung, weil keiner von uns vereint all diese Kompetenzen in einer exakt gleichen Ausprägung. Mhm. Ja, da haben wir auch Projektleiter und Projektleiterinnen, die, sag ich mal, eher die kreativen Köpfe sind. Ja, wenn man sich so dieses Belkin-Teammodell beispielsweise anschaut, dann gibt es welche, die sind eher, sag ich mal, analytisch unterwegs und. Also ich habe ganz verschiedene Charaktere, die ich aber nicht in einem Menschen vereinen kann. Ja? Und deswegen dann auch nochmal dieser Punkt, tatsächlich die Projektmanagement-Methodik und das Verständnis von Change, wie es angegangen werden muss, was wir in unserem Buch überbringen, ist nicht nur ein Akzeptanzthema, dass man sagt, naja, wenn da nur einer sitzt, der das Ganze versteht, tut sich vielleicht schwer, Silos aufzubrechen. Das ist bestimmt ein wichtiger Punkt. Aber ein ganz wesentlicher ist auch, dass wenn ich alle diese Kompetenzfelder abdecken will, dann brauche ich einfach auch mehrere Menschen. Ja, das erleben wir Projektmenschen in jedem unserer Projekte. Wir würden uns nie anmaßen zu sagen, ich mache komplett alles alleine. Mhm. Ich mache das technische Design, ich mache nachher die Qualitätsprüfung, ich mache einfach alles. Machen wir nicht, sondern wir sind froh, dass es Menschen gibt, die nicht wie wir sind. Und ich für meinen Teil arbeite auch gerne mit Menschen zusammen, sehr viel lieber mit Menschen zusammen, die nicht wie ich sind, sondern dann nochmal eine andere Facette einfach mit reinbringen. Ja? Wenn ich dann so bereichsübergreifende Projekte habe mit Finance, IT, Einkauf und HR, das sind komplett unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Kompetenzen unserer Matrix. Und die braucht es aber auch für ein erfolgreiches Projekt. Und da sind wir, denke ich, dann auch schon bei der größten Schwäche, dass eben genau das heute nicht passiert. Mhm. Gehe ich nachher nochmal drauf noch mal ein. Rein, ja. Wir tendieren dazu, nach Sympathie dann auch teilweise auszuwählen und Minimis dann zu suchen. Ja, die dann in den Projekten arbeiten. Und das führt eben dazu, dass ich viele Kompetenzfelder gar nicht abgedeckt habe und damit auch wichtige Aufgaben für den Change nicht erledigt bekomme.
Das wäre so die größte Herausforderung oder die größte Lücke, ja.
Wenn Ihre Projekte laufen, aber der Überblick fehlt, Ressourcen überlastet, Budgets verstreut, Entscheidungen ohne klare Datenbasis sind, dann lohnt sich ein Blick auf unser Tool. TPG Project Powerpack bringt Struktur ins Projektchaos. Sie erhalten eine zentrale Projektübersicht, smarte Ressourcensteuerung und aussagekräftiges Reporting. Alles integriert in Microsoft 365 und Teams. Damit treffen Sie bessere Entscheidungen auf Basis aktueller Daten, ob über Gantt-Charts, Kanban-Boards oder automatisierte Workflows. TPG Project Powerpack, damit Projektmanagement endlich wieder richtig Spaß macht. Mehr unter www.projectpowerpack.com.
Genau. Wenn wir jetzt nochmal tiefer in das Projektmanagement-Thema einsteigen, also wir gehen jetzt das magische Dreieck einfach nochmal ein bisschen tiefer durch. Was sind aus eurer Sicht jetzt eben die wichtigsten PM-Kompetenzen, also Projektmanagement-Kompetenzen im Change-Kontext?
Naja, ein wichtiger Punkt ist definitiv alles rund um das Thema Stakeholder. Weil da sind wir ja schon bei Menschen, bei Personengruppen, die im Projekt irgendwas zu tun haben. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, der uns bei jeglichem Change-Vorhaben weiterhilft. Denn wir müssen die Menschen betrachten. Natürlich gehören auch die Klassiker dazu, das Planen von Projekten, das Überwachen von Projekten, dieses mit Sinn und Verstand an die Dinge rangehen. Absolut. Das braucht es, um Projekte zum Erfolg zu führen. Es braucht aber eben dieses Verständnis, wann ist für meinen Projektauftraggeber, für meinen Kunden das Projekt ein Erfolg? Ja, also nicht zwangsläufig, wann ist es für mich ein Erfolg, sondern für denjenigen, der es initiiert und beauftragt. Und damit einher geht ja auch schon oft ein Perspektivenwechsel. Also nicht nur ich, was denke ich, was meine ich, sondern wirklich, für wen ist das? Und diese hilfreiche Denkweise und dann das Projekt entsprechend aufzuziehen, das ist, glaube ich, ganz, ganz grandios. Und diese Art und Weise zu arbeiten hilft uns einfach auch schon sehr, sehr weiter. Deswegen eben Projektmanagement, also eines der Dreiecke, weil da einfach schon viel drinsteckt.
Also auch Erwartungsmanagement eben und die Leute eben gut abzuholen. Absolut. Und ja, genau. Ja. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass eben da im Projekt, also im Projekthandling, da Missverständnisse gibt. Was wären denn noch weitere Missverständnisse im Umgang mit Change?
Ich glaube, ein wesentliches Missverständnis ist, dass es eben beim Projekt selber dann nicht aufhört und man dann sagt so, ich mache jetzt hier eine Einmalmaßnahme und dann funktioniert es, sondern das Ganze muss einhergehen mit einem entsprechend anderen Kulturverständnis und organisatorischen Setting im Unternehmen. Ich habe vorhin schon das Thema mit den Silos erwähnt, die bestimmt jeder schon erlebt hat. Und wenn ich das organisatorisch nicht durchbreche und dann halt sage, okay, es gibt bereichsübergreifende Ziele, es gibt tatsächlich Kooperation, die gefördert wird, nicht nur in der Abteilung, sondern über Abteilungen hinweg. Wenn sowas nicht verankert ist in der Kultur, dann komme ich auch mit diesem Ansatz nicht wirklich weiter.
Das heißt, dann muss man diesen Aspekt jedenfalls definitiv auch noch mit einbeziehen in sein Projektmanagement, sage ich mal, dass es eben diese Kommunikation, oder das wäre doch der Schlüssel, ja, dass man über die Silos hinweg gut kommunizieren kann, dass die Prozesse dafür auch irgendwie da sind oder die Kompetenzen dafür aufgemacht werden. Das wären so typische Missverständnisse eben.
Und es ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass dem Change-Vorhaben nicht das passiert, was halt eben teilweise auch Projekten passiert, dass sie einfach unter ferner Liefen laufen, dass sie einfach, ich möchte jetzt nicht sagen, nicht hoch genug angesiedelt werden, aber es geht in die Richtung, aber dass sie vielleicht nicht genug Sichtbarkeit erfahren. Und Klappern gehört zum Handwerk. Und wir erleben es da draußen in der Praxis sehr, sehr häufig. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Die Leute, die halt wahnsinnig tolles Projektmarketing betreiben, die werden gesehen, die bekommen Ressourcen. Auf einmal wird es auch als wichtig erachtet, dass man sich um die und die und die Themen kümmert. Aber es gibt eben auch Projekte, die werden sehr stiefkindlich behandelt. Die fallen so ein bisschen runter. So. Und das ist natürlich genau das, was zum Teil einfach auch im Change passiert. Einerseits, oh ja, so die ersten 1-2 Wochen und dann, gerät das irgendwie in Vergessenheit oder läuft so nebenher. Andere Themen werden wichtiger. Und dann ist der Fokus nicht mehr da. Dann sind die Ressourcen auch irgendwo nicht mehr da. Dann wird sich auch nicht mehr ausgetauscht. Ja. Und dann ist das mit dem Erfolg halt auch eher mau.
Verstehe. Wenn wir jetzt, was jetzt auch ganz gut zum Thema passt, wenn wir auf Führung jetzt nochmal gucken, also weil wir ja gesagt haben, zu dem Dreieck gehört auch die Führung oder gute Führung. Was macht denn jetzt gute Führung in Veränderungsprozessen aus?
Naja, definitiv eben auch die Nummer mit den Menschen. Es dreht sich tatsächlich alles um den Menschen, weil, ähnlich wie das in Projekten auch der Fall ist, Projekte scheitern ja nicht, weil irgendein Excel-Chart nicht richtig hinbekommt, sondern weil das mit den Menschen nicht funktioniert. So ist das halt auch im Change und die Führung spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Wie wird mit den Menschen umgegangen? Wie werden die Menschen gesehen? Gibt es eine Führung? Denn keine Führung zu haben, ist in dem Sinne auch nicht zielführend, wenn jeder macht, was er oder sie denkt. Ja, und das ist einfach so der große Punkt. Führen, also Leadership oder Management, im Idealfall ist es eine Mischung. Leadership eher so das visionäre Management, einfach doch die Dinge zu tun, die getan werden müssen, auch in der Führung kommt es drauf an, hat einfach für uns einen großen Stellenwert, denn ohne das geht's nicht.
Welche Führungsfehler begegnen euch denn so am häufigsten? Also wenn wir es mal andersrum aufsatteln, jetzt haben wir über das gesprochen, was gute Führung ausmachen sollte.
Ja, zwei Dinge, die mir öfters begegnet sind und die leider oft auch miteinander verbunden sind, sind auf der einen Seite übertriebene Kontrolle oder Mikromanagement, wenn man es so nennen mag, und gefühlsgesteuerte Willkür, die sich hinter so einer, professionellen Fassade verstecken, ja, hinter einem sich kümmern wollen. Und das eine, das äußert sich natürlich in fast schon mikroskopischer Detailversessenheit. Alles muss abgestimmt werden, jeder Schritt erklärt. Man versucht dann auch, agile Projekte mit ganz vielen Unsicherheiten in ein Wasserfalldiagramm zu packen, was nicht funktioniert. Nee. Und das andere ist aber, finde ich, fast noch schädlicher, und zwar Entscheidungen auf Basis von Bauchgefühl. Und das passiert auch in Unternehmen, die sich auf die Fahne schreiben, wir treffen Entscheidungen auf Basis von Daten und Fakten. Und die Wahrheit sieht dann aber oftmals so aus, dass Projektteams teilweise nicht nur nach Kompetenz besetzt werden, sondern nach sozialer Nähe. Mhm. Und wer dabei sein soll, wird platziert, teils auch ohne Fachbezug. Ja, könnte man sagen, okay, es gibt eine Stakeholder-Matrix, da gibt es natürlich auch Leute, die Meinungsbildner sind und dergleichen. Aber es ist halt kritisch, wenn plötzlich für den Beitrag zum Projekt zählt, ob man zu irgendeiner Art informeller Gruppe dazu gehört und nicht, ob man zur Lösung was beitragen kann. Mhm. Und das schafft letzten Endes, ich glaube, im politischen Diskurs würde man False Balance dazu sagen. Ja. Also man schafft eine Kultur, in der scheinbare Intuition dann wichtiger ist als tatsächliche Expertise oder tatsächliche Bedarfe, die vorhanden sind. Und von dem her werden dann Entscheidungen letzten Endes zur Frage von Zugehörigkeiten und nicht von Qualität. Und das ist, glaube ich, mit einer der Punkte, der am stärksten dazu führt, Unternehmen langsam beliebig und politisch zu machen, was absolut das Gegenteil ist von Innovation und, wie auch Ela immer wieder betont, menschenzentriert. Mhm. Und ja, ich denke gerade das Gegenteil, also gute Führung, die erkennt man eben nicht daran, wie eng geführt wird, sondern wie klar sie auch loslassen kann, ja, und wie sehr sie dann auch Widerspruch erträgt, den ich brauche, um tatsächlich alle Facetten eines Projekts dann einfach sauber berücksichtigen zu können. Mhm. Mhm.
Klar, aber es gibt ja auch immer mehrere Blickwinkel und mehrere Wahrheiten, genau, sozusagen. Und da macht's dann ja oft die Mischung und nicht irgendwie der Einheitsbrei, wo man dann vielleicht komplett dann an dem Projekt vorbei arbeitet, ja.
Aber das zuzugeben fällt oder zu erkennen fällt mancher Führungskraft schon unglaublich schwer. Einfach diese Tatsache, es gibt verschiedene Realitäten. Und nicht nur meine ist die einzig gültige, sondern ich darf den Menschen ja nicht unterstellen, die wollen was Böses, sondern jeder arbeitet im Idealfall nach bestem Wissen und Gewissen. Und trotzdem sind die Perspektiven unterschiedlich und trotzdem sind die Realitäten unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Mhm. Ja, und das einfach mal zu erkennen und da auch loslassen zu können, dass das in Ordnung ist. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo sicherlich noch viel getan werden kann.
Ich kann mir nur vorstellen, dass es natürlich schwierig ist, auch als Führungskraft. Du musst ja Entscheidungen treffen und auch dann dafür einstehen, ne? Und dann immer die Balance zu halten, eben nicht autokratisch das jetzt sozusagen zu machen und so aus dem Bauch raus zu regieren, sondern eben sich immer wieder abzustimmen mit den Fachkompetenzen, mit den kompetenten Menschen um dich rum, dass das auch eine Balance ist, die nicht so ganz, nicht jedem gleich gut gelingt, sage ich mal, haben wir ja jetzt gerade schon festgestellt. Aber
ist in unserer Story im Roman tatsächlich auch so ein bisschen die, innere Reise von unserem Juniorchef, der gerade in dem Punkt auch wahnsinnig viel lernen will, lernen muss und auch letzten Endes lernt. Einfach weil, ja klar, auf einmal die gesamte Verantwortung auf seinen Schultern. Natürlich muss er Entscheidungen treffen, will die richtigen treffen, muss sich natürlich auch absichern, weil sonst fliegt ihm das alles um die Ohren. Finanziell vor allem eben auch. Aber dann einfach auch dieses Es hilft aber nicht, wenn ich jetzt jedem hinterher laufe als Mr. Controlletti und eben dieses von Carsten so richtig beschriebene Mikromanagement betreibe. Ja, und das ist natürlich ein schon übler Spagat zwischen, puh, ich springe jetzt einfach mal, weiß aber nicht, ob ich wirklich sicher auf den Füßen lande. Ja, das stellt sich auch der ein oder andere sicherlich ganz einfach vor. Oh super, ich will jetzt Führungskraft werden und das ist ja so klasse und ha, da bin ich ja ne ganz, ganz toll. Das ist auch nicht immer schön.
Nee, ganz sicher
und
nicht.
Und angenehm. Ja, ja. Und das darf man einfach auch nicht vergessen. Abgesehen davon, dass Führungskräfte auch nur Menschen sind.
Ja, ja klar. Und natürlich die blinden Flecken auch bezüglich der eigenen, ja, Stärken und Schwächen, ja, da gibt's ja auch im Grunde, deswegen sind ja auch die viele Führungskräfte, die dann an sich arbeiten wollen, eine Art Coaching, ja, dass du halt mal den Spiegel auch vorgehalten bekommst. Aber wenn wir jetzt nochmal, vielleicht habt ihr ja nochmal Tipps auch, wie können denn jetzt Führungskräfte in diesem Spannungsfeld, ja, von Strategie, Emotionen und Umsetzung besser agieren? Wie habt ihr da einen Tipp?
Ja, als ich die Frage gelesen habe, muss ich sagen, ich sehe da gar kein Spannungsfeld, weil ich denke, genau das ist doch der Kern guter Führung, weil Strategie oder einen Plan zu haben ohne Emotionen, da kann ich kein Feuer entfachen, das bleibt kalt. Ja? Und ohne letztlich in die Umsetzung zu gehen, bleibt das Ganze wirkungslos. Ja? Also ich bin Vater von zwei Kindern. Wenn ich jetzt, sag ich mal, diese Sachen voneinander trenne und dann sage, hey, jetzt in den Sommerferien machen wir irgendwas, ja. Und ich begeister die dann aber nicht wirklich für ein Thema und mach's dann nicht auch, ja. Wenn ich das nächste Mal irgendwas ankündige, zeigen die mir einen Vogel und sagen, ja, nee, hat ja das erste Mal auch nicht geklappt. Ja? Und ich glaube, deswegen diese drei Punkte, die gehören für mich ja, unzertrennlich zusammen. Und tatsächlich liegt der Schlüssel für mich in einer echten Verbindung. Und diese wichtigste Verbindung ist die erstmal zur eigenen inneren Haltung. Ja, und das fehlt, glaube ich, oftmals dann auch, klar definieren zu können, auch als Führungskraft, auch in einer Sandwich-Position, wie Ela gesagt hat. Es ist nicht immer spaßig und leicht, aber trotzdem zu erkennen, wofür stehe ich, wofür will ich stehen. Und weil erst wenn ich selber mit mir klar bin, kann ich auch andere glaubhaft mitnehmen und eine Vision mit denen teilen, in Verbindung mit anderen gehen. Ja, und ich glaube, das ist also für mich zumindest auch das Schöne in der Rolle als Projektleiter. Ja, ich anders als die rein disziplinarische Führung. Ja, ich kann dann derjenige sein, der dann sagt, ich schaffe Strukturen, die Wachstum ermöglichen, bin aber nicht derjenige, der dann diesen Anspruch hat, der Macht über alle, ne, sondern der eher sagt, ja, und ich habe ein Ziel und es ist vollkommen losgelöst von meiner Machtposition gegenüber anderen, sondern ich bediene mir die Kompetenz aller, die ich da habe, ja, um ein Ziel zu erreichen. Ja. Und dieses Ziel, wie gesagt, ist für mich Vision, Emotionen wecken, ja, und dann in die Umsetzung gehen.
Ja, und dann auch eben Schwarmintelligenz nutzen. Also quasi genau, mein Team nutzen, um zum Ziel zu kommen und nicht alles selbst kontrollieren zu müssen.
Und vor allem sich auch Zeit zu nehmen. Denn gerade diese ganzen Dinge, die brauchen Zeit. Mal drüber nachzudenken, wer bin ich, wo will ich hin, um diese Vision zu entwickeln. Tina, du hast so schön angesprochen, Coaching, das ist noch längst nicht bei jedem angekommen, dass Coaching eine unglaublich feine Geschichte ist und nichts damit zu tun hat, oh Gott, ich kann das nicht, ich brauche Hilfe. Nein, sondern ins Sparring zu gehen, das ist wahnsinnig hilfreich. Braucht aber natürlich auch Zeit und Impulse. Das ist auch so ein bisschen mit der Grund, warum wir sagen, hey, wenn die Leute unseren Roman Plus lesen, rattert es da oben vielleicht und dann nimmt sich der eine oder die andere vielleicht auch mal die Zeit, um über das Ganze nachzudenken, einfach mal zu reflektieren und eigene Erkenntnisse zu sammeln, den Blick in den eigenen Spiegel zu haben. Und ich glaube, das ist unglaublich hilfreich. Geht aber weder auf Knopfdruck noch mit Fingerschnipsen und schon jetzt gerade nicht hektisch über den Ecktisch. Ja, solche Dinge, die brauchen Bewusstsein und Zeit.
Ich finde es nach wie vor aber wirklich unglaublich, weil viele Führungskräfte ja es in der Regel nicht gelernt haben, Führungskraft zu sein. Und du rutschst in diese Rolle rein, ja, mhm. weil du oft aufgrund deiner fachlichen Kompetenzen, ja, und dann bist du in dieser Rolle und hast aber diese ganzen Zusatzskills, die du dann brauchst, musst du dir irgendwie, keine Ahnung, erfüllen, erlesen, ja. keine Ahnung, ja. Mhm. Also, dass das nicht zum Standard gehört, da in ein Coaching zu gehen. Also bei uns mit der Firma zum Beispiel, wir haben eine Dame, die tatsächlich dafür da ist, wenn Leute in eine Führungsrolle kommen, dass die mit der, also die sie als Sparringspartner da zur Verfügung stellt. Und ich finde tatsächlich, wie gesagt, wir haben das erst ohne probiert und haben dann gemerkt, das geht nicht so gut, ja. Und seitdem ist die Dame da, ja, die ist freiberuflich, die kommt halt dann rein, wenn wir sie brauchen. Und das ist wirklich fantastisch. Man muss da sich jetzt niemanden festen anstellen dafür, ne?
Aber, und freiberuflich ist mit Blick von außen vielleicht auch gar nicht mal das Verkehrteste. Ja, da bringst du einfach dann auch wieder einen neuen Blickwinkel mit rein. Ja, aber das ist ja auch. Ich sag ja, es ist im Grunde kein Hexenwerk. Die Leute müssen es einfach nur machen und einfach dran denken. Und dann wird man merken, wie viel das bewegen kann.
Mhm. Genau. Wenn wir jetzt aber, ich möchte noch ein bisschen auf Power Skills noch auch zurückkommen oder im gemeinen Jargon ja Soft Skills genannt. Soft Skills. Du hast schon gesagt, dies ist dir zu Larifari mit den Soft Skills. Mal schauen, ob ihr es schafft, den Begriff umzumünzen in dem kollektiven Gedächtnis. Ich hätte nichts dagegen, aber genau, die sind im Wandel ja entscheidend. Also bitte sprich nochmal drüber, was gehört denn dazu? Was sind Power Skills für dich, die im Change-Kontext gerade so wichtig sind?
Also natürlich gehören da die Klassiker dazu, Kommunikation, Motivation. Aber ich picke da jetzt ganz gerne mal das Power Skill Ethik heraus.
Okay.
Was ja vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so da rein gehört. Und ich meine Ethik jetzt nicht nur jetzt in diesem, juristischen Sinne oder im Sinne von Compliance, sondern tatsächlich auch dieses, ich reflektiere mein eigenes Verhalten, ich schaue mir selber im Spiegel an, was sage ich, was mache ich und wie. Gehe ich über Leichen oder was nehme ich in Kauf? Was brauche ich, um wirklich Entscheidungen treffen zu können, hinter denen ich stehe? Ja, und das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, nicht erst im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, wo Ethik natürlich auch eine Rolle spielt, sondern auch in jedem Persönlichen. Der Carsten hat vorhin so wunderbar gesagt, Haltung. Es hat mit Haltung zu tun und genau da siedle ich diese Ethik auch an und deswegen auch Power Skill, weil das ist nichts für schwache Nerven. Mhm. Da geht's wirklich ans Eingemachte, da braucht es auch zum Teil einen etwas unbequemen Weg mit sich selber, um da klarzukommen oder Mut. Auch das ein Power Skill, das für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, mutig zu sein. Vielleicht auch gerade mal einen Fehler zu machen, die falsche Entscheidung zu treffen. Mit zwei Füßen im Fettnapf zu landen, kann ich übrigens auch immer sehr gut. Gehört aber auch dazu. Aber da auch wirklich einen Popo in der Hose zu haben, freundlich ausgedrückt und zu sagen, ja, und gerade deshalb und ne, jetzt geht's weiter. Das wären zum Beispiel exemplarisch mal so Punkte, die mich immer so antreiben.
Mhm. Ihr habt ja eben einige Fach- und Führungskräfte davor interviewt. Ich glaube, 100 Stück, oder? Ja, habt ihr die 100 oder mehr oder sogar?
Ja, ein bisschen mehr sogar. Mhm.
Was waren denn da für euch überraschende oder besonders prägnante Erkenntnisse? Also vieles haben wir jetzt ja schon angesprochen, wo man sagt, das sind so Klassiker. Gab es jetzt irgendwas, wo ihr vielleicht persönlich auch nochmal das neu in euer Bewusstsein gerutscht ist oder ja besonders einprägsam war?
Letzten Endes nicht sonderlich überraschend. Die Projektmenschen, die wir befragt haben, haben gerade zum Thema Stakeholder Management das eigentlich mit als wichtigstes gewichtet und ja, sehen dort auch den größten Gap. Und das ist ja was, sag ich mal, wir im täglichen Erleben dann auch so zu sehen. Bei den Power Skills, hält sich eine Waage, Kommunikation, Motivation, Empathie, so die wichtigsten, die gesehen wurden, deckt sich auch mit dem, was Ela auch gerade gesagt hat. Und beim Thema Führung, etwas, was auch in jeder Mitarbeiterbefragung immer wieder rauskommt, ist dieser Punkt, eine klare Vision, die mit den Mitarbeitern geteilt wird. Und da ein enormer Gap zwischen der Wichtigkeit, die einfach eine Vision hat, die runtergebrochen wird auf den Einzelnen und dem, wie es tatsächlich gelebt wird in den Unternehmen.
wenn wir bei dem Thema Vision noch kurz bleiben, woran glaubt ihr, liegt das? Also haben die Leute schlichtweg keine Vision oder können sie es nur nicht gescheit transportieren? Wo denkt ihr, woran denkt ihr, liegt das? Also dass die Vision oft nicht ausreichend kommuniziert wird oder geteilt wird?
Naja, ich glaube, das Thema mit der Vision ist auch in so eine Bullshit-Bingo-Schublade gerutscht. Ja, Firmen müssen natürlich ihre Mission-Statements machen und Visionen irgendwo verschriftlichen, meistens immer irgendwie ganz toll ausformuliert und ach, und es klingt alles wunderbar und wir haben folgende Werte. Ha. So. Und dann ist das immer so tragend, bühnenreif präsentiert und kratzen wir ein bisschen an der Oberfläche, beziehungsweise wir müssen sogar noch gar nicht mal groß kratzen, merken wir, da ist sehr viel Schall und Rauch und gar nicht so viel dahinter. Mhm. Weil einfach die Erwartungshaltung ist, da müssen wir jetzt und von uns wird erwartet, dass die und die Schlagworte dabei rauskommen. Mhm. Und dann hat das für mich zum Teil einfach so ein, das ist halt einfach nicht ehrlich Geschmäckle. Gar nicht mal bös gemeint, sondern das ist einfach, wie die Firmen da so reingehen.
Ist halt nicht authentisch.
Wo man so reingerät und dann werden so vermeintliche Wirklichkeiten behauptet und irgendwie hakt es vorne und hinten. Und das, was dann so diese Vision ist, ist es oft auch gar nicht, beziehungsweise auch gar nicht machbar oder realistisch. Und da ist einfach so eine riesengroße Diskrepanz und die Leute spüren das auch. Und deswegen gibt's auch ganz häufig sogar ganz offenes oder inneres Augenrollen, wenn bestimmte Schlagworte einfach irgendwie aufs Tablett kommen. Mhm. Und dann haben die Leute schon so ein Gefühl, jetzt kommt es wieder. Ja, und das ist schade, weil hinten dran stecken im Grunde Dinge, die echt cool wären.
Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man da drum rumkommt, ohne in diese Falle zu tappen, die Bullshit-Bingo-Falle?
Ich glaube auch hier wirklich einfach zurück zu den Basics. Es mag eine Vision klingen und die sollte das Unternehmen auch irgendwo tragen, aber ansonsten brech doch einfach die Ziele runter. Ja? Und dieses Ziel, das kennt wahrscheinlich auch jeder von uns. Dann werden die Zahlen präsentiert, das heißt, oh, wir haben einen Sparzwang. Okay. Dann wird gesagt, es muss gespart werden. Aber was bedeutet sparen? Ja? Vielfach wird das gar nicht runtergebrochen. Bedeutet sparen auch, ich investiere in eine Lösung, die dann, sag ich mal, nach einem Jahr sich amortisiert und dann uns langfristig was hilft? Bedeutet sparen, ich gehe in Kurzarbeit, ja, und mache einfach alles so wie bisher? Mhm. Und diese Übersetzung fehlt. Ja? Und da sind wir bei einem ganz elementaren Kern von Führung einfach, ja. Leitplanken zeigen, Richtung vorgeben. Und das passiert nicht, ja. Da muss man sich gar nicht erst überlegen, keine Ahnung, wie kann ich das Wording nochmal verschönern, ja. Sondern einfach nur, was kann ich mit meinem Team dazu beitragen, ja.
Wieder auf den Menschen halt zurückkommen. Ja, den Leuten das erklären mit einer gewissen Transparenz, aber auch mit einer gewissen Einordnung in den Kontext. Denn wir bekommen ja, wenn wir so arbeiten, Puzzlestückchen für Puzzlestückchen. Ja, und wir setzen uns das, weil wir Menschen vermutlich so ticken, zusammen in der Hoffnung, dann ein Bild zu sehen. So, also sammeln wir die Puzzlestückchen. Wenn wir jetzt aber nicht genug Puzzlestückchen bekommen, vielleicht sogar auch von der Führungsriege oder von jemand, der sich auskennt, dann, naja, interpretieren wir, dann halluzinieren wir auch nicht anders wie eine KI, liegen damit aber möglicherweise falsch. Mhm. Und dem können wir entgegenwirken, wenn wir sagen, hey, einfach mal Butter bei die Fische und lass uns einfach mal drüber reden. Mhm. Ganz geerdet und ganz normal, ohne wir machen da ein großes Gedöns von.
Ja, dieses Runterbrechen ist was wovor sich die Leute dann, glaube ich, gerne mal drücken, weil das nämlich auch dann die eigentliche Arbeit ja ist. Also ich meine, schöne Vision zusammen zu hämmern, das ist ja nochmal eine Sache, aber dann wirklich auch die Bedeutung und was bedeutet das für uns, ist ja richtig Arbeit, ja? Also können wir auf.
Ich habe da ein tolles Zitat übrigens von Mark Twain, den ich relativ cool finde. Der hat offensichtlich ein paar kluge Sachen gesagt. Und der sagte offensichtlich, man kann die Welt oder sich selbst ändern. Das zweite ist schwieriger.
Ja, definitiv. Aber da wären wir wieder bei den Coachings, ja? Also es ist, glaube ich, für alle zu empfehlen.
Ja, Sparing, ja. Einfach mal eine andere Perspektive oder einfach mal miteinander ins Gespräch kommen. Das ist ja auch so ein Punkt, der Carsten hat es vorhin schon erwähnt, bei unserem Kompetenzmodell. Dieses einfach mal miteinander sprechen und erkennen, wie viel Wissen, Kompetenz, Weitblick wir im nächsten Umfeld haben. Wir müssen da gar nicht so arg weit gehen, sondern einfach mal, hey, lass uns doch mal wieder die Zeit nehmen, um uns auszutauschen. Über Projektgrenzen, über Silogrenzen, Abteilungsgrenzen hinweg. Und da wird der ein oder andere Aha-Effekt kommen, wo wir dann merken, oh hoppla, ja, wir brauchen gar nicht die Damen und Herren im Lackschuh oder sonst irgendwie, sondern wir einfach mal mit dem Wissen, was wir haben, durchaus auch mal ein gezieltes Sparring, das ist super, super hilfreich, aber wir müssen oft gar nicht so weit gehen, müssen also auch gar keine Angst bekommen vor irgendwelchen Dingen, die da auf uns zukommen. Und es werden noch viele Dinge auf uns zukommen, das ist Fakt. Sondern einfach mal schauen, was wir haben und das dann auch nutzen. Und wenn es halt mal ein bisschen ruckelt, dann heißt es einfach nur, unser Projekt oder die Wirtschaftslage oder was auch immer schaltet in den nächsten Gang.
Wenn ihr den Hörern jetzt noch so ein, ja, famous last words, einen einzigen Gedanken zum Thema Wandel mitgeben dürftet, welcher wäre das?
Ich hätte tatsächlich nur einen Satz, ja. Und zwar, ich brauche aber eine kurze Einleitung dazu. Dieser Titel Change Gamer, ja, wodurch ist der entstanden? Tatsächlich aus einer Laune heraus, weil ich gesagt habe, mich nervt dieses Game Changer, den man überall liest. Ja. Jeder sagt, oh, ich ändere einfach mal das Spiel und dann funktioniert's. Ja. Aber das ist nicht das Leben. Ja. Das Leben ist, es gibt einfach mal ein Spiel, es gibt eine reale Situation, in der du bist und mit der du klarkommen musst. Ja. Sei es in der Arbeit oder im Privatleben. Und deswegen habe ich das Ganze dann subsumiert unter diesem Satz, ändere nicht das Spiel, sondern lerne es zu beherrschen. Also sprich, lern einfach mit der Situation klarzukommen. Stell dich der Situation, ja, weich nicht aus, versuch nicht irgendwie eine Lösung dran vorbeizufinden, ja, sondern stell dich dem als Führungskraft mit deinem Team, aber auch, und es kommt in unserem Buch auch raus, auch als Mitarbeiter. Warte nicht drauf, ja, dass irgendjemand dir das Heilsversprechen bringt, ja, sondern beweg selber deinen Hintern, ja, und schau nach, welchen Beitrag du leisten kannst, ja. Und das kommt im Buch schon sehr deutlich rüber. Es ist kein Führungskräfte- oder Management-Bashing. Das kriegen alle was ab. Nein, es ist eher ein Weckruf an, hey, wenn du mit drin bist, dann bist du mit drin. Und dann beweg dich
als aktivierendes Element, ja. Also Selbstwirksamkeit, das Stichwort auch, ja. Sehr schön. Ja. Michaela, du noch?
Unterschreibe ich zu 100%.
Wunderbar, dann danke ich euch wirklich für eure ausführlichen Tipps und eben die Beschreibung eures Buches. Und ja, ich habe es sehr, sehr gern gelesen und vor allem wirklich auch schnell gelesen. Das ist wirklich was man auch gut in den Urlaub mitnehmen kann, weil es eben nicht, anders als so manche Fachliteratur, eben nicht wirklich Höchstkonzentration erfordert, sondern sich wirklich einfach gut und leicht liest. Also Kompliment nochmal an euch an der Stelle.
Dankeschön.
Und ja, ich freue mich auch, wenn ihr da nochmal zu einem anderen Thema in der Art was aufzieht. Also ich finde, das Konzept funktioniert. Bedanke mich und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön, dass wir hier sein durften. Hat Spaß gemacht.
Danke dir.
Okay, tschüss.
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 Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.